was mir jetzt passiert ist, was uns jetzt passiert ist. Stell dir vor, wir beten, wir als Gemeinde, wir beten. Es ist alles rundum verrückt. Wir werden verfolgt. Wir sitzen, stand, knien und beten zu Gott. Und wissen wir, was passiert? Von dem, wo wir immer geredet haben. Es wackelt die ganze Erde. Es wackelt die ganze Erde und Gott gibt uns Freimut zu predigen, das Evangelium. Halleluja. Halleluja, endlich Kraft und Mut. Halleluja. Halleluja.
Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Wahnsinn. Ich habe gelehrt und zum Mal kommt ein guter hoher Rat und sperrt mich einfach ins Gefängnis. Und dann mitten in der Nacht kommt ein Engel, sperrt die Tür auf und führt uns raus und sagt, wir sollen weitermachen. Unglaublich, ich sage euch, die checken das sicher nicht. Die haben keine Ahnung, was passiert, die vom Hohen Rat. Sagenhaft.
Ich habe so was Unglaubliches mitgekriegt. Brutal. Also, ja, ich muss euch was vom Stephanus erzählen. Also der Stephanus, den hat man angeklagt, dass er Blasphemie betrieben sei und Gott lästern würde. Aber das war absolut nicht richtig. Man hat Zeugen bestochen und die haben eine Falschaussage gemacht und es hat nicht gestimmt. Schlussendlich ist Stephanus vor Gericht gestanden und man hat ihn angeklagt und alle haben auf ihn geschrien und ihn geredet. Und was ist mit dem Stephanus? Sein Gesicht leuchtet. Er sagt, es war gleich wie ein Engel, sein Gesicht. Und what? Halt. Es ist einfach unglaublich gewesen und es war ein unglaubliches Wunder. Gott hat ein Gesicht des Engels gegeben.
Unfassbar. Also, da war der Typ, ein Killer, er hat uns nachgejagt, uns Christen, verfolgt, gemordet, Männer, Frauen, haben wir alles egal. Aber dann, es hat sie müssen, zack, ein Blitz kommt, es war hell, er stürzt vom Ross, er hat sich bekehrt und jetzt, predigt er und erzählt er vor Gott, der ist begeistert von ihm und ja, er bringt tausende Leute zum Glauben, also unfassbar.
Habt ihr euch auch schon mal gewünscht, dass einfach richtig viele Menschen zum Glauben kommen? Wisst ihr, genau das habe ich in Antiochia erlebt. Diese Menschen hatten einfach so einen Hunger nach Gott. Wisst ihr, wie genial das ist, wenn der Heilige Geist so stark wirkt, dass nicht nur Einzelne, sondern richtig viele Menschen in deiner Stadt zum Glauben kommen?
Mir ist was voll Ähnliches passiert. Es war unglaublich. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren in der Synagoge und zwei Menschen wurden einfach aufgefordert, das Evangelium zu erzählen, das Wort Gottes zu verkünden und das war wow, brutal. So viele Menschen versammelten sich um diese zwei Männer, fast die ganze Stadt war da und wirklich fast alle kamen zum Glauben. So viele Menschen kamen zum Glauben und es blieb nicht dabei, sondern es wurde in das ganze Land hinausgetragen. Das Wort wurde verkündet. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, das würde hier in Vorarlberg passieren. Alle Menschen versammeln sich und tragen das Wort hinaus in die ganze Welt. Unglaublich.
Ihr glaubt gar nicht, was los war. Ich war in einem Gefängnis eingesperrt. Ich war in der Stadt und mit dem Silas unterwegs. Da sind wir in so einem dreckigen Loch gesessen. Und es war absolut nicht gut. Wir haben die Füße wehgetan. Alles hat geschmerzt. Uns hatten wir richtig in Sicherheit eingesperrt. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir danken Gott dafür, dass wir hier eingesperrt sind. Und wir danken dafür. Und da haben wir angefangen, der Silas und ich, wir waren nicht unbedingt die besten Sänger, Aber wir haben eine Riesenfreude gehabt. Und mitten in der Nacht hat es auf einmal einen Riesenbatsch getan. Ja, und ihr glaubt gar nicht, was denn los war. Dann hat es angefangen, die Mauern sind zu bröseln und runterzubrechen. Und auf einmal hat es meine Füße, wo ich eingesperrt war, hat es aufgeschlagen. Der ganze Block hat es verrissen. Und dann hat es auch noch die ganzen Türen auseinandergeschlagen. Sensationell. Und ich bin immer noch brutal begeistert. Und wir sind sitzen geblieben, die ganzen anderen Mitgefangenen, wir waren so überwältigt. Dann stürmt auf einmal der Gefängnisaufseher rein. Der hat gedacht, wir sind schon alle weg. Und der war auch so gefesselt und so, hat sich so mit uns mitgefreut, dass so ein Wunder passiert ist. Was Gott alles tut, das ist einfach sensationell. Und der hat sich am Schluss auch, der hat einfach gesagt, an diesen Gott will ich auch noch glauben. Der hat seine ganze Familie angeschleppt und das war einfach, ihr könnt es gar nicht begreifen, was da passiert ist. Ihr wart ja nicht dabei, aber wie gesagt, ich bin immer noch ganz.
Ganz herzlichen Dank, ihr könnt an den Platz. Wer von euch möchte so etwas auch mal erleben? Nicht alle, ja? Also ich schon. Nur beim genauen Hinschauen wurde mir bewusst, dass vor jedem dieser Wunder, dieser außerordentlichen Gottes-Eingriffen Verfolgung stand. Und davor Verkündigung des Evangeliums. Also das erste Beispiel, als sich der Ort bewegte, als die Erde zitterte, als sie beteten, da hatten sie ein Redeverbot bekommen. Sie wurden verhaftet. Bevor sich die Engel, die Tür öffnete, durch den Engel, ja, wurde ja der Petrus eingesperrt. Bevor Saulus zum Glauben kam, verfolgte er die Leute. Und so könnten wir alle Beispiele durchgehen. Es ist immer dasselbe Muster, oder nicht immer, aber ganz oft die Verkündigung, dann Verfolgung, Diskriminierung, Schläge, Verleumdung, eingesperrt werden. Und dann übernatürliches Eingreifen Gottes. Ich fand 16 Beispiele in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wo genau diese Reihenfolge war. 16 Mal dieselbe Sache. Wer möchte immer noch das erleben, dieses wunderbare Eingreifen Gottes? Es werden auch geistliche Aufbrüche und Wunder geschildert in der Apostelgeschichte, in der davor keine Verfolgung war. Aber es sind wenige. Ich zählte 28 Verfolgungen in der Apostelgeschichte. Das heißt, im Schnitt für jedes Kapitel eine Verfolgung. Und die natürliche Reaktion wäre jetzt natürlich, in dem Fall verhalte ich mich doch lieber so, dass ich nicht so auffalle als Christ. Ja, ich rede lieber nicht so von Jesus. Oder ich verpacke es so irgendwie in Watte, dass es nicht so anstößig ist. Also die Apostel taten das nicht. Die waren nicht zimperlich. Die sagten klar, es gibt in keinem anderen Heil außer durch Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Oder die sagten, hey, tut Buße, kehrt um. Ihr seid auf dem falschen Weg, kehrt um. Die waren da sehr klar. Ihr Hauptargument war nicht, ja komm zu Jesus, er gibt dir erfülltes Leben, weißt du, es ist cool mit Jesus. Das ist es, das erlebe ich auch. Aber ihr Hauptargument war, da ist ein Schöpfergott und dem sind wir Rechenschaft schuldig. Und durch, wir müssen an ihm vorbei und es gibt keinen anderen, in keinem ist das Heil. Und interessant ist auch, was er den jungen Christen, die dann zum Glauben kamen, lehrte. Stell dir vor, du hast jetzt die Aufgabe, so einen Glaubensgrundkurs für ganz neu zum Glauben gekommene Menschen zusammenzustellen. Was würdest du für Themen wählen? Spannend ist, worüber Paulus diesen Glaubensgrundkurs machte. Das sehen wir nämlich, er hat eine Tour gemacht und ganz junge Christen besucht in Apostelgeschichte 14. Und dann sagt er, ich zitiere, der Weg in Gottes neue Welt führt durch viel Not und Verfolgung. Das ist Gottes Plan. Das lehrte er die ganz jungen Christen, die gerade zum Glauben gekommen sind. Diese Apostel standen ganz klar zu ihrem Glauben. Sie redeten kühn von Jesus Christus. Dann wurden sie diskriminiert, geschlagen, verleumdet, verfolgt. Aber dann erlebten sie etwas Unerwartetes, nämlich das, was schon 1000 Jahre davor König David erlebte. König David war auch so einer, der verfolgt wurde, aufs Ärgste, jahrelang. Und im Psalm 23 sagt er, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn wir essen am Tisch, das stärkt uns. Das macht uns kräftig. Und genau das ist der Gedanke von David. Im Angesicht meiner Feinde, wenn ich angefeindet werde, dann machst du mich stark. Und das erlebten die Apostel. Beim ersten Beispiel, das wir sahen, da bekamen sie Redeverbot. Sie wurden verhaftet und sie bekamen Redeverbot. Und was bekamen sie? Freude und eine unheimliche Freimütigkeit, eben umso freimütiger zu reden. Ein Kapitel später, Kapitel 5, sie wurden eingesperrt. Und was steht in der Bibel? Sie wurden fröhlich darüber, dass sie gewürdigt worden waren, zu leiden für Jesus. Unerklärlich. Ein Kapitel weiter, in Kapitel 6, da wurden sie verleumdet. Sie wurden geschlagen und auch da heißt es, sie wurden fröhlich darüber, dass sie diese Würde hatten, entwürdigt zu werden. Das steht hier. Kapitel 13, da war eine Hetze gegen einige Christen, Verfolgung, und da heißt es, sie wurden erfüllt mit Freude und Heiligem Geist. Das ist fast schon eine paradoxe Intervention. Ausgerechnet beim Redeverbot, Freimütigkeit. Ausgerechnet bei Diskriminierung sich würdig fühlen und freudig darüber sein und so weiter. Diese Apostel waren Menschen wie du und ich. Das waren keine Roboter. Die Schläge taten ihnen auch weh. Die litten auch und die erzählen ja auch darüber. Aber sie schienen es nicht so tragisch genommen zu haben, weil sie wussten, das alles ist wie ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es dient zur Stärkung. Wenn heute zwei Christen in eine Stadt kommen, in der sie noch nie waren und wo sie niemanden kennen, dann sagt vielleicht der eine zum anderen, komm, wir schauen mal beim Hotel vorbei, mal schauen, wo wir diese Nacht übernachten werden. Und ich kann mir vorstellen, wenn Paulus und Silas in eine Stadt kamen, in der sie noch nie waren, wo sie niemanden kannten, dann sagte Paulus zu Silas, hey, komm, wir schauen mal das Ortsgefängnis an, weil wahrscheinlich werden wir heute Abend da übernachten. Ich fand in der Apostelgeschichte kein einziges Beispiel, in dem ein Mensch wegen der Verfolgung irgendwie verbittert wurde oder mit Gott haderte. Wir finden nur das Gegenteil, dass sie fröhlich wurden, erfüllt mit Freude, erfüllt mit Heiligem Geist, erfüllt mit großer Kraft, mit Freimütigkeit und mit Einheit. Sie redeten, sie wurden verfolgt und Gott bereitete ihnen einen Tisch, es stärkte sie und dazu 16 Mal ein riesiges, übernatürliches Eingreifen Gottes. Als ich 11 Jahre war, war ich in einer christlichen Jugend. Das heißt, wir singen, weiß ich nicht mehr, ob wir das machten. Vielleicht, entweder machten wir es, dann habe ich es verdrängt, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber wir spielten zusammen, wir lasen in der Bibel, wir diskutierten. Aber ich weiß nicht, es war irgendwie einfach langweilig. So empfand ich es. Die Leute waren nett, aber ja. Und dann haben wir, ich kürze es ab, machten wir aus dieser Jugend eine offene Jugendarbeit in unserem Dorf mit 9000 Einwohnern. Das wurde so spannend. Ich kann mich erinnern, wie ich manchmal nicht einschlafen konnte, weil ich so erfüllt war, weil ich so begeistert war, vor Freude nicht schlafen kann. Und was wir erlebten, wie Gott uns segnet und wie wir anderen im ganzen Dorf ein Segen wurden. Sozial, aber indem eigentlich jeder von der Jugendlichen, der dort wohnte, das Evangelium hörte. Widerstand gab es auch. Aber meine Erfahrung war, je größer der Widerstand war, desto größer war nachher das Eingreifen Gottes. Und ihr Widerstand macht es irgendwie auch spannend. Die Apostel nahmen einfach nichts als Zufall. Und ich glaube, da liegt ein Geheimnis. Wie können wir denn Segen erleben und weitergehen, wenn wir einfach nichts als Zufall nehmen? Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 3, da war ein Gelähmter. Und Petrus schaut ihn an und nimmt das als Anlass. Er heilt ihn und erklärt das Evangelium. Oder einmal wurden Kranke, Okkultbelastete gebracht. Sie helfen, verkündigen das Evangelium. Oder da war es soziale Not. Sie helfen und verkündigen das Evangelium. Oder manchmal hatten sie, wie Hananias zum Beispiel, eine Vision, einen Eindruck, boah, geh dahin. Bei dem Philippus war es sogar mit Straßenangabe und dann Ort, Wagenangabe, zu welchem Wagen, also quasi welchem Auto er da gehen muss. Oder sie taten das Naheliegende und der Heilige Geist, der verwehrte es dann, wenn es nicht richtig war. Oder sie gingen in die Synagoge, lehrten und dann wurden sie gefragt, ja, was ist los, könnt ihr uns da näher erzählen? Also sie taten das Naheliegende und das finde ich schon faszinierend. Sie nahmen nichts als Zufall, schauten, wo ist Jesus dran? Und dann schauten sie, dass sie die Gelegenheit nicht verpassen, da einzusteigen. Im Sommer surfte ich einige Male im Meer. Das heißt, ich probierte es. Und das Geniale beim Surfen ist, du musst die Wellen nicht produzieren. Die sind da. Für mich dann oft viel zu hoch. Aber die sind da. Und was für eine Kraft haben die? Und ich muss die nicht produzieren. Es ist nur die Kunst, da aufzukommen und sich von ihnen treiben lassen. Und so machten es die Apostel. Sie schauten, wo ist Jesus dran? Und dann stiegen sie ein und Gott war es, der die Kraft gab, der sie trieb, der da geholfen hat, der das Wunder bewirkte, nicht sie. Und wir sehen, dass der Heilige Geist auf zwei verschiedene Arten und Weisen wirkte in der Apostelgeschichte. Das ist hochspannend, aber das kommen wir dann später drauf. Also sie surften sozusagen mit dem Heiligen Geist und waren so Zeugen in Jerusalem, in der weiteren Umgebung, Judäa und Samaria und dann bis ans Ende der Erde. Sie haben ihre Mission erfüllt. Und jetzt sind wir dran. Und ich lade zu einem Experiment ein. Schau in den nächsten 1,5 Wochen nichts als Zufall an. Nächsten 1,5 Wochen, weil wir dann Dienstag-Gottesdienst darüber austauschen können, was jetzt passiert ist. Das heißt, Geh einfach mit aufgezogener Antenne durch den Alltag und sag, wo ist Gott dran? Wo ist Jesus dran? Wo soll ich einsteigen? Wo hat es eine Welle, wo ich draufgehen kann? Eine Autopanne. Jesus, wo ist jetzt das dein Segen? Und wo ist die Gelegenheit, wo ich ein Segen sein kann? Ein nettes Gespräch. Hey Jesus, wo kann ich jetzt da ein Segen sein? Und wir sollen vor allem auf die mühsamen Situationen achten. Da ist etwas, was mich total berührte. Die letzten 7 Beispiele in der Apostelgeschichte waren immer ganz große Schwierigkeiten, die die Apostel dazu brachten, über Jesus zu reden. Und was mich berührt, so kam das Evangelium nach Europa. Das heißt, Paulus gerät in Schwierigkeiten und er sah es als Möglichkeit, Jesus zu dienen, das Evangelium verkündigen, tat es. Dann kam die nächste Schwierigkeit. Paulus ging nicht in Selbstmitleid, er sah es als Möglichkeit, wie kann ich ein Segen sein, verkündigte. Und dann kam die dritte Schwierigkeit und die vierte und die fünfte und die sechste und die siebte. Und dann war das Evangelium in Europa. Stellen wir uns vor, er hätte beim 5. Mal gesagt, also ich bin schon ein Armer. Aber was ich alles erleiden muss, ich bin schon der Ärmste und hätte aufgehört. Hätten wir vielleicht das Evangelium, was ich wann bekommen? Stellen wir uns davor, er hätte beim 6. Mal gesagt, ja, aber jetzt will ich auch mal chillen, ich will es auch mal einfach fein haben, ich will das nicht mehr, ich verpacke mindestens das Evangelium so, dass es niemand wirklich merkt, dass ich da über Jesus rede. Wir hätten es wahrscheinlich nicht oder irgendwie viel, viel später bekommen. Das Evangelium ist zu uns gekommen durch Schwierigkeiten und weil Leute dranbleiben. Und deshalb in den nächsten 1,5 Wochen achte vor allem auf die Nöte, auf Schwierigkeiten, auf Unverständnis, also auf Dinge, die du nicht verstehst und sagst, hey, wo ist jetzt Gott dran? Wo soll jetzt er mich da segnen? Und wie kann ich jetzt in dieser Not ein Segen sein? Eben nicht Selbstmitleid, nicht zurück ins Schneckenhaus. Wo willst du mich in dieser Situation vielleicht gerade durch ein vorbildliches Handeln zum Segen setzen? Ihr habt im Flyer eine Anregung. Das sind einige Bibelstellen. Die Auslöser waren eben, dass die Apostel das von Gott nahmen und begannen, über ihn zu reden oder praktisch zu helfen. Und sie sollen einfach Anregung sein, eben in den nächsten 1,5 Wochen, natürlich nicht nur 1,5 Wochen, aber jetzt einfach mal konzentriert sagen, ich will nichts als Zufall nehmen. Ich will mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Und am 21. Januar, eben im Dienstag, in einer Woche, im Dienstaggottesdienst, ist dann das Mikrofon einfach offen. Ich liebe diese Zeiten, weil dann kann jeder erzählen, was er jetzt erlebt hat, von heute bis da. Und was auch cool ist, man lernt so einander auf eine ganz andere Art kennen. Oder jetzt sitzt man da, man redet nach dem Gottesdienst, aber da ist es noch eine andere Schattierung, wenn man dann hört, wie er beim X und beim Y wirkte. Und vielleicht gibt es nicht viel, aber ich glaube, dass es viel gibt. Und so werden wir dann am Dienstag in einer Woche eben darüber austauschen. Wir werden sehen, was Gott wirkt unter uns. Und da freue ich mich schon drauf. Und bis nächsten Sonntag ist cool, wenn ihr, hier sind immer die Kapitel auf, wenn ihr Kapitel 1 lesen könnt. Und dann wird Friedhelm Kesper wird predigen und dann beginnen wir mit der eigentlichen Reihe, wo wir einfach durch diese Kapitel durchpredigen. Ich bete und bin gespannt, was Gott tut. Stehen wir nochmals auf. Ja, Jesus Christus, du bist derselbe. Es steht nirgends in der Apostelgeschichte, dass du weniger wirken willst durch uns. du bist derselbe auch in dieser Kraft, auch in dieser Übernatürlichkeit. Und wir beten, dass wir einfach jetzt ganz aufmerksam durch jeden an seinem Platz durch den Alltag geht. Und gerade bei Unverständlichen, dass wir vertrauen, du meinst es gut mit uns. Wir wären die Ersten, die dir nachfolgen wollen und du nicht segnen würdest. Und dass es uns gelingt, ein Segen zu sein, eine Freude für dich. Und dass wir, wenn wir am Dienstag in einer Woche erzählen, dass das ein Freudenfest ist, weil wir hören, was du tust. Danke, Jesus. Amen.